Ja, da haben wir das Resultat von unserem Bewerbungsschreiben. Das ist der Petrus, der hier charakterisiert worden ist. Und ich nehme mal an, dass der eine oder andere das schon gemerkt hat. Im anonymisierten Bewerbungsschreiben. Und heute wollen wir einen Aspekt von Petrus mitnehmen in unseren Alltag. Aber nicht nur heute, sondern ich möchte eigentlich heute und auch andere Mal hier über das Leben von Petrus reden, weil der Petrus ist eine Person, die mir sehr nahe liegt. Und gerade eben, weil er auch ein bisschen ein ungestümer Charakter ist. Ich glaube, Nicole kann euch da ein bisschen erzählen. Von dem, dann geht man wieder frisch und freudig und begeistert in irgendeine Adventure rein. Und wenig später hat man eine blutige Nase und hat einen Scherbenhaufen. Und dann sagt sie, das sollst du jetzt aber auch noch aufräumen. Und so ist ein bisschen der Petrus auch gewesen. Wo Jesus gekommen ist auf dem Wasser, hat er gesagt, sag du mir, dass ich auch kommen soll. Und er ist gepumpt. Alle anderen haben es nicht gewollt. Aber er hat den Glaubensschritt gemacht. Und er ist ereilt worden vom Unglauben. Aber er hat etwas gelernt. Und er hat etwas profitiert dabei. Oder wo er sich bekehrt hat, heisst es, er hat einfach die Fischernetz hinter sich gelassen und ist gegangen. Eine Säcke, Entscheid. Und er hat ihn umgesetzt. Und was mir auch an ihm gefällt, ist, er ist jemand, wo das Wirken Gottes an ihm enorm sichtbar wird. Aber eigentlich auch an allen unseren Glaubensvorbildern, auch denen im Alten Testament. Aber ein Punkt beeindruckt mich schon. Der Petrus war ein einfacher Fischer, ein Handwerker. Und er ist zum Schlüssel von der Gemeinde geworden. Und wir haben letzten Sonntag dürfen Einblick nehmen in Pfingsten rein, weil ja Pfingsten gesehen ist. Und er hat dort, der Simon hat es gesagt, ohne Vorbereitung, ohne überhaupt Gelegenheit gehabt zu haben, eine Nacht lang zu nervös zu sein, wie kann ich denn hier reden? Er ist angestanden und hat eine Predigt gehalten. Wenn ihr die mal im vollen Wortlaut leset, in Apostelgeschichte 2. Es ist eine absolut konsistente Begründung, warum das passiert, was jetzt hier passiert. Er hat einfach aus Joel zitiert. Im Mundart würde man sagen, er hat eine Brandrede gehalten dort. Und er hat können verkünden, aber eben, und das ist eben das Schöne, er hat das nicht aus eigener Kraft gemacht. Sondern der Heilige Geist hat in ihm gewirkt. Wenn man ins Neue Testament hineinschaut, und dann haben wir sehr, sehr viel von Paulus. Wir haben die ganzen Briefe von Paulus, wir haben einen riesigen Teil von der Apostelgeschichte, der von Paulus berichtet. Aber wenn wir einmal ein bisschen grübeln im Neuen Testament, dann finden wir sehr viel von Petrus. Und in der Gesamtheit gibt es uns ein Bild. Und es ist mein Ziel in einer, ich habe damals auf meinem Blatt geschrieben, in einer losen Serie über Petrus immer wieder solche Einblicke aufzuarbeiten, die wir bekommen von dem Petrus. Das fängt zum Beispiel eben an mit der Berufung von Petrus in Lukas 5, wo ein einfacher Fischer war, kein Theologieprofessor. Der Paulus war ein Gelehrter, von Gamaliel ausgebildet. Der Petrus war das nicht. Der Petrus hat eine Glaubensschule durchgemacht. Eben wie dort, wo er gesagt hat, sag mir doch, ich soll kommen. Und er hat das Scheitern von seinem Glauben in vor einer eigenen Ansicht gesehen. Der Petrus war aber auch der, wo Jesus gefragt hat, was denkt ihr, wer ich bin? Und da hat er gesagt, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und was sagt Jesus darauf? Das hat dir Gott gesagt. Er hat von Gott selber eine Belehrung gehabt. Dort hat ihm Jesus gesagt, ich gebe dir die Schlüssel zum Reich Gottes. Und die hat er gehabt und er hat uns die Türen zum Reich Gottes aufgemacht. Der Petrus war auf dem Berg der Verklärung. Der Petrus hat sich eingesetzt in Hingabe für Jesus. Er war sogar bereit, den römischen Knecht, wo Jesus haben wollte, verhaften, entgegenzustehen und hat dem Malchus gerade mal das Ohr abgehauen. Das ist eben auch typisch, er hat gerade reingeschlagen. Der Petrus hat gekämpft für Jesus, hat sich nicht versteckt, aber er hat auch Jesus verleugnet. Dort im Garten, am Feuer. Und er ist an dem zerbrochen. Wo der Hahn das dritte Mal gekreit hat, hat er bitterlich geweint. Der Petrus war ein Mensch mit Emotionen. Und er ist zerbrochen. Aber es ist nicht nur der Petrus, der zerbrochen ist, sondern die Bibel stellt uns Glaubensvorbilder an, wo alle zusammen zerbrochen sind. Auch der Paulus ist zerbrochen, wo Gott ihn angesprochen hat. Der Mose ist zerbrochen, nachdem er in eigener Kraft der Ägypter erschlagen hat. Ist er 40 Jahre in der Wüste gesehen und dann ist er parat gesehen fürs Reich Gottes. Und so sind viele, viele zerbrochen. Und nehmen wir das mit, auch dann, wenn es uns eins einen Zerbruch gibt, dann sind wir betrübt. Aber eigentlich dürfen wir genau dann jubeln. Weil so kommt Gott weiter. Er schreit weiter mit uns. Der Petrus ist zerbrochen. Der Petrus hat den auferstandenen Jesus gesehen. Und er ist Jesus in einer persönlichen Lektion, können wir sagen, begegnet. Wo Jesus ihn gefragt hat, dreimal, hast du mich lieb? In dem Bewerbungsschreiben, wo dort abgefragt worden ist, ist nicht die Frage gewesen, kannst du gut predigen? Bist du das und das und das? Sondern dort hat Jesus, der Sohn Gottes, gefragt, hast du mich lieb? Das ist der Kernpunkt gewesen vom Bewerbungsschreiben. Auf das kommen wir alles noch zu, da gibt es so viel zu sagen. Und der Petrus hat eine super Pfingstrede gemacht. Der Petrus war ein Pfeiler in der frühen Gemeinde. Und der Petrus hat in Apostelgeschichte 10 auch gelehrt, dass die frühe Gemeinde nicht nur aus Juden besteht, sondern dass die Heiden, Nationen, das ist das Bild dort mit den unreinen Tieren, dass die auch einen Platz haben im Reich Gottes. Und er hat die Lektion genommen. Der Petrus war im Gefängnis, im Tod vom Angesicht und hat eine Befreiung dürfen erleben. Und der Petrus, und das ist auch an einem kleinen Satz geschrieben, hat letztendlich in Apostelgeschichte 15,7 das Wirken von Paulus legitimiert. Er hat gesagt, das, was die machen nach der ersten Missionsreise, das ist gut. Und damit hat er den Schlüssel gedreht, den er hatte, dass der Paulus legitimiert worden ist. Selbstverständlich hat es dort noch geknallt zwischen diesen zwei. Aber vergessen wir nicht, dass er gesagt hat, jetzt schreiben wir diesen Gemeinden, das, was der Paulus macht, ist gut. Und wir wollen jetzt nicht von Anfang zum Schluss gehen vom Petrusleben, sondern wir gehen diesmal zum Schluss und führen heute dort an. Er hat uns nämlich am Schluss zwei Briefe hinterlassen. Der Petrus. Und der Petrus ist dort in Gefangenschaft in Rom. Er ist auch in Rom gestorben zusammen mit Hunderten von Christen in der Verfolgung der Christen. Und von dort aus hat er zwei Briefe geschrieben. Er hat aber nicht gesagt, aus Rom grüße ich euch, sondern in 1. Petrus 5, Vers 13 lesen wir, ich grüße euch aus Babylon. Das war aber nicht das heutige Bagdad. sondern das ist damals sündlich gewesen, Ruhm gewesen. Also er hat zwei Briefe geschrieben, uns. Und was schreibt er in diesen Briefen? Und das wollen wir heute ein bisschen anschauen. Er hat auf der einen Seite uns aufgezeigt, wie unser Leben praktisch auf dieser Erde. Dass wir hier noch leiden müssen. Dass wir uns hier aber auch so und so sollen verhalten. Und dann hat er uns aber in einer herrlichen Weise eine Hoffnung gegeben, die über den Tod ausgeht. Sowohl in seinem ersten Brief, Petrusbrief, wie auch im zweiten Petrusbrief beschreibt er uns die Hoffnung, die wir dürfen haben für die Zeit nach unserem Erdendasein. Und das Interessante ist, dass der erste Petrusbrief mit dieser Hoffnung anfängt und der zweite Petrusbrief mit dieser Hoffnung aufhört. Und das, was er uns für das Leben sagt, ist dazwischen. Und da sehen wir eigentlich quasi wie eine Klammer, die unser Leben soll auf dieser Erde umgehen. Nämlich die Hoffnung. Und das macht er uns kund. Und das wollen wir heute ein bisschen anschauen. Darf ich die nächste Folie bitten oder kann ich die sogar selber schalten? Schauen wir mal, ob das funktioniert. Bei mir funktioniert es typischerweise nicht. Doch, jetzt. Der Petrus schreibt nicht nur an die, sondern schreibt an alle Menschen, die Gott auserwählt hat und die als Fremde in Pontus, Galatien, Kappadokien, Asia und Bithynien mitten unter den Menschen leben, die nicht an Christus glauben. Darf ich die nächste Folie bitte? Streng genommen, und da haben wir den Blick ins Römische Reich, streng genommen sind das die Provinzen hier. Also dort, wo auch der Paulus seine Missionsreise, die erste vor allem, gemacht hat. Die sind hier namentlich erwähnt, aber letztendlich schreibt der Petrus an alle Menschen, oder an alle die, die in der Fremde sind und unter Menschen leben, die Christus nicht kennen. Und das sind, können wir auch auf uns übertragen, das sind auch wir. Und so beschreibt er die Hoffnung der Christen und das Kommen von Jesus. Und er macht uns Anweisungen, wie wir sollen leben auf dieser Erde. Das soll aber nicht das Thema sein von heute. Sondern er sagt uns aber dort, wie Christen sollen als, zum Beispiel als Staatsbürger leben. Oder wie sich Sklaven und ihre Chefs sollen verhalten. Das haben wir ja zum Beispiel auch in den Paulusbriefen gut angesprochen. Oder wie Mann und Frau in einer Ehe sollen zusammenleben. Oder er sagt uns, wie die Gemeinde soll zusammenleben. Und er zeigt uns, wie wir die Leiden des Christus haben. Das alles zeigt uns der Petrus auf in diesen zwei Briefen. Aber eben, das Kernanliegen von uns ist, von ihm ist, uns auf eine neue Zukunft auszurichten. Ich möchte hier die Hoffnung der Christen vorlesen, was er uns sagt. Da heißt es in 1. Petrus 1, Vers 3, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns neues Leben geschenkt. Wir sind neu geboren, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Und jetzt erfüllt uns eine lebendige Hoffnung. Es ist die Hoffnung auf ein ewiges, von keiner Sünde beschmutztes und unzerstörbares Erbe, das Gott im Himmel für euch bereithält. Bis dahin wird euch Gott durch seine Kraft bewahren. Das betrifft uns jetzt heute. Weil ihr ihm vertraut und so erfahrt ihr schließlich seine Rettung, die am Ende der Zeit für alle sichtbar werden wird. Darüber freut euch von ganzem Herzen, auch wenn ihr jetzt noch für eine kurze Zeit auf manche Proben gestellt werdet und viel erleiden müsst. so wird sich euer Glaube bewähren und sich als wertvoller und beständiger erweisen als pures Gold, das im Feuer gereinigt werde. Lob, Ruhm und Ehre werdet ihr dann an dem Tag empfangen, an dem Christus für alle sichtbar kommt. Ihr habt ihn nie gesehen, der Petrus aber schon. Ihr habt ihn nie gesehen und liebt ihn doch. Ihr glaubt an ihn, obwohl ihr ihn auch jetzt nicht sehen könnt. Und eure Freude ist herrlich, ja grenzenlos, denn ihr wisst, dass ihr das Ziel eures Glaubens erreichen werdet, die Rettung für alle Ewigkeit. Schon die Propheten haben gesucht und geforscht, was es mit dieser Rettung auf sich hat, und sie haben vorausgesagt, wie reich Gott euch beschenken würde. In ihnen wirkte bereits der Geist von Christus. Er zeigte ihnen, dass Christus leiden müsste und danach Ruhm und Herrlichkeit empfangen würde. Daraufhin forschten die Propheten, wann und wie dies eintreffen sollte. Gott ließ sie wissen, dass diese Offenbarung nicht ihnen selbst galten, sondern euch. Nun sind sie euch verkündet worden, und zwar von denen, die euch die rettende Botschaft gebracht haben. Gott hat sie dazu durch den Heiligen Geist bevollmächtigt, den er vom Himmel zu ihnen sandte. Diese Botschaft ist so einzigartig, dass selbst die Engel gern mehr davon erfahren würden. Und wir haben sie gedruckt, die Botschaft. Und die Engel würden gern noch mehr verstehen. Und wir lassen die Bibel liegen und sorgen uns in unserem Leben. Das ist die erste Klammer. Und am Schluss vom zweiten Brief sagt er im Kapitel 3, so erwartet ihr diesen Tag, an dem Gott kommt und tut alles dazu, dass er nicht mehr lange auf sich warten lässt. Dann werden die Himmel im Feuer verbrennen und die Elemente in der Glut zerschmelzen. Wir alle aber warten auf den neuen Himmel und auf die neue Erde, die Gott uns zugesagt hat. Wir warten auf diese neue Welt, in der endlich Gerechtigkeit herrscht. Ich bin diese Woche mal am Morgen um 5 Uhr Richtung Biel gefahren, weil dann ist die Autobahn noch herrlich leer. Man muss sich nicht aufregen über die, die einem im Weg stehen. Und es ist eine so eine richtig schöne Landschaft erwacht. Und es ist mir einmal mehr bewusst worden, wir können in den Himmel schauen. Und wir sehen eine gewaltige Himmelswelt. Und wir können ein Mikroskop nehmen und eine Zelle von einem Blatt anschauen. Und wir sehen einen gewaltigen Mikrokosmos. Der Horst kann euch erzählen, was ist in der Atomphysik gewaltig? Von 10 hoch minus 12 bis 10 hoch 12 oder noch mehr ist einfach eine Herrlichkeit da. Und fahrt einmal am Morgen am 5 Uhr in den Sommer rein. Es ist fantastisch. Und dann nerven wir uns, wenn wir eben später fahren wollen, über die Egoisten, die links fahren und einem nicht führen. Und das, es gibt das Geknutter und ja, das ist die Situation. Und jetzt sagt die Bibel da, wir warten auf eine neue Welt. Und jetzt müssen wir sagen, die alte ist doch schon fantastisch. Haben wir jetzt das Gefühl, die neue ist weniger fantastisch? Nein, er sagt sogar, was besser wird, wo endlich Gerechtigkeit herrscht. Wie vielmal fühlen wir uns ungerecht behandelt. Und wir sind es wahrscheinlich auch. Und jetzt kommt eine Welt, wo wir eine Herrlichkeit haben. Und wo wir nicht mehr uns nerven müssen, sondern wo wir können sagen, ich bin gerecht behandelt. Wir haben wahrscheinlich keine Ahnung, was das wirklich heisst. Aber gerade wenn wir uns nerven, wie fest wir ungerecht behandelt sind, dann wissen wir, was eigentlich uns noch fehlt. eine schöne Schweiz und einen schönen Sommertag. Das wissen wir, was das ist. Und jetzt stellt euch vor, wir könnten da begehen, ohne Sorgen, ohne Leiden, ohne Angst, dass ich krank werde, ohne das Leiden von vielleicht meiner bestehenden Krankheit, ohne den, der mich nervt und den, den ich hasse, sondern einfach Frieden. Und der Blick öffnet uns der Petrus in seinem Brief. Das ist die Klammer. Und dann kommt er natürlich auf etwas, was ganz wichtig ist. Und da bitte ich um den nächsten Vers. Da sagt er in 1. Petrus 1, ganz am Anfang. Darum seid bereit und stellt euch ganz auf das Ziel eures Glaubens ein. Das steht in der Hoffnung für alle Übersetzung. Elberfelder und auch Schlachter, eher, sagen wir mal, ein bisschen fundamentalere Übersetzungen mit einem alten Deutsch. Dort heisst es, deshalb umgürtet die Lenden eurer Gesinnung. Aber das ist eben auch ein sehr wichtiges Bild. Es heisst, wir sollen uns umgürten. Und da habe ich gerade müssen an Tobias, ist er da heute nicht, denken, der Polizist. Was hat er da? Hat er Revolver da? Warum hat er den Revolver nicht in seinem Backpack drin? Hat er so, zack, kann schiessen. Wenn es muss sein. Einfach zack. Und die Bibel braucht da, wir sollen das am Gürtel haben. Wir sollen einen Gürtel haben, und zwar von unserer Gesinnung. Dass unsere, hochinteressant. Jetzt sagt er Petrus nicht als erstes, also darum Gesetz Paragraph 1 und dann Gesetz Paragraph 2 Abschnitt A, Liter B, Liter C, sondern es heisst, wir sollen eine Gesinnung haben. Lassen wir uns einmal inspirieren von dieser ersten Klammer und der zweiten. Und fühlen uns auf überlegen, hey, was werden wir haben? Und dann sagt der Petrus darum, und das darum oder deshalb ist eine Wortformulierung, die Bezug nimmt auf das, was vorher gesagt wird. Also wenn du am Anfang vom Vers 13 darum oder deshalb steht, dann meint die Bibel, wir sollen unsere Motivation für das, was folgt, aus dem nehmen, eben dieser Herrlichkeit, die auf uns wartet. Und darum soll unsere Lände der Gesinnung soll umgürtet sein. Und wenn er dann uns die Anweisungen gibt, die wir schon kurz umrissen haben, wie soll man in der Gemeinde zusammenleben, wie soll man als Christ in dieser Welt leben, wie soll der Knecht oder der Sklave gegenüber seinem Herr stehen und umgekehrt, ist alles unter der Perspektive, was wir werden kriegen. Unter der Perspektive von dieser Freude. Jetzt, sagt der Petrus, haben wir auf dieser Welt noch Leiden. Aber die Leiden haben einen Sinn. Weil an diesen Leiden wird offenbar, ob wir Gott auch vertrauen, sagt der Petrus. Und das ist wie das Gold. Ich habe mir sagen lassen, die Echtheitsprüfung vom Gold geschieht, indem man ein ganz bisschen vom Gold wegnimmt und das analysiert. Das ist so die Fetzen, die wir abbekommen. Und dort dran, an diesen Leiden, kann Gott prüfen, ob unser Glaube echt ist, aber auch wir dürfen es sehen. Und der Blick in die Herrlichkeit, wo uns der Petrus eigentlich darauf aufmerksam geht, habt da, weil darum können wir mit dem Blick können wir ein Leben führen, wo Gott gefällt. Da ist an ganz anderen Orten auch noch zentral. Wir alle kennen Johannes 3, Vers 36, da heisst es, wer an den Sohn glaubt, hat was? Hat ewiges Leben. Also uns wird im Zusammenhang mit der Bekehrung nicht ein Moralbuch mitgeben, wer an den Sohn glaubt, sollte jetzt das, das und das und das machen. Sondern er hat ewiges Leben. Die Verheißung. Oder 1. Korinther 15, Vers 19 sagt, hoffen wir alleine in diesem Leben auf Christus, so sind wir die elendsten unter allen Menschen. Es ist völlig verständlich, dass sich unsere Gedanken den ganzen Tag um unser Leben hier auf dieser Erde kümmern. Wir haben ja auch einen Job zum Vollbringen. Und so ist es auch richtig, dass wir beten, sag, hilf du mir da, ich habe hier eine schwierige Situation heute, bewahr du mir und hilf du mir, das ist super gut, oder schenk du mir Ertragen von meinem Leiden. Das ist richtig, dass wir solche Sachen beten. Aber jetzt sagt der Paulus in 1. Korinther, wenn wir alleine in diesem Leben hoffen auf Christus, dann sind wir die Elendesten unter allen Menschen. Gott möchte mit uns Menschen eine ungetrübte Gemeinschaft haben. Und jetzt kommen wir auf diesen Aspekt zu reden. In der Ewigkeit werden wir eine ungetrübte Gemeinschaft haben mit Gott. Ich weiß auch nicht, wie das denn wird sein. Aber wir werden in der Gemeinschaft Gottes sein in alle Ewigkeit. Und Gott hat das eigentlich mit den Menschen schon immer wollen. Eine ungetrübte Gemeinschaft. Nach dem Sündenfall ist Gott in den Garten gekommen. Und was hat er gesagt? Wo bist du? Hat er gerufen. Gott hat damit nicht eine Frage gestellt um eine geografische Angabe. Wo bist du? Hinter dem Baum oder dort? Sondern Gott hat gefragt, oh, oder hat damit zum Ausdruck gebracht, ich habe dich verloren. Im Herzen, in der Beziehung. Und Gott ruft zu jedem Mensch, wo bist du? Weil das Ziel von Gott ist, mit unserer Ewigkeit Gemeinschaft zu haben. Aber jetzt, wenn wir Kinder Gottes geworden sind, hat Gott auch das Ziel, hier mit uns Gemeinschaft zu haben. Und dann schauen wir in unseren Alltag und dann merken wir, dass wir da eine furchtbare Rackerei haben. Mit Sorgen, mit nervigen Sachen, mit unserem eigenen Charakter. Wir haben vorher im Lied gesungen von dieser Zwischenzeit. Ist mir das ein bisschen vor Augen gestanden, die Zwischenzeit. Ist nicht eine einfache Zeit. Aber wie können wir sie jetzt angehen, die Zwischenzeit, indem wir eine Gesinnung haben, wo uns anweist in die Ewigkeit hinein. Indem wir uns freuen. Und indem wir uns jetzt schon bewusst sind, wir haben es gelesen, wir haben jetzt schon die Möglichkeit zu der Gemeinschaft mit Gott. Und überall, wo es in der Bibel ans Eingemachte geht, redet die Bibel von der Liebe. Wir haben es vorher gesehen beim Petrus. Bewerbung geschrieben ist nicht, was kannst du, Petrus? Bist du eher ein Krampfer oder ein Finanzminister von der Gemeinde? Oder bist du ein Prediger? Oder bist du, was bist du? Sondern was hat Gott gefragt? Liebst du mich? Und das ist der Kernpunkt von unserem Leben. Und das tut mir so schön und man könnte über jeden von diesen Teilsätzen in diesen Petrusbriefen kann man auch nachdenken. Und ich wette, dass wir das machen. Dass wir uns einfach im Herzen innen freuen, schon jetzt über diese wunderbare Schöpfung. Und das zeigt, wer Gott ist. Er ist ein Superkünstler. Ich sage zwar immer, Gott ist ein Ingenieur. Weil was der alles zusammen geingeniert hat, gell, Stefan, er ist ein Ingenieur. Dein Sohn weiss auch, dass er ein Ingenieur ist. Und er ist kreativ. Er ist durch alles raus kreativ. Und alles, was er schafft, ist lieblich. Wegen dem Sündenfall fressen wir einander. Das war nicht die Ursprungsschöpfung. Und Gott hat beim Noah die Nase voll gehabt und hat gesagt, jetzt müssen wir da mal einen Schlussstrich ziehen. Und das ist bildlich für unsere Bestätigung. Gott kann und Gott wird einen Schlussstrich ziehen unter die Erde. Und dann haben wir einen neuen Himmel und eine neue Erde, die auf uns wartet. Und sind wir doch bemüht, dass wir uns nicht um Paragraphen, du sollst das nicht machen, dafür das kümmern, sondern dass wir die Gesinnung haben, die Hoffnung, die Erwartung und die Liebe zu Gott. Und der Rest folgt dann. Darum, wenn wir das, wenn wir die Gesinnung haben, dann, und dann redet der Petrus über konkrete Sachen, was er möchte, dass die Gemeinde sich daran haltet. Die Gemeinde, die unter Menschen leben, wie wir es gelesen haben, die Christus nicht kennen. Möge der Herr Gnade schenken, dass wir genau diese Gesinnung dürfen haben. Wir werden noch still und beten miteinander. Ja, Jesus Christus, wir danken dir, dass du uns wieder zurückgebracht hast in die Gemeinschaft Gottes. Du hast den brutalen Tod müssen sterben, damit unsere Sünden können vergeben werden können. Und dass das, was uns trennt von Gott, dass das hinweggetan ist. Wir danken dir, dass du das Problem gelöst hast. Wir danken dir, dass wenn wir an dich glauben, ewiges Leben dürfen haben. So steht es schwarz auf weiß verbrieft in der Bibel. Und wir sehen einfach auch hier, was Saligen ist von Petrus. Uns den Blick zu schenken, was auf uns wird kommen. Damit wir den Blick auch haben auf das, was hier schon darf sein, auf dieser Erde. Und wir wollen gemeinsam zu dir flehen, dass du in unseren Herzen wirkst. Dass du unseren Blick dort an ausrichtest, wo das Wesentliche ist. Wir flehen darum, dass wir dürfen durch den Heiligen Geist einfach auch geleitet und verändert werden, damit wir die auch können lieben und dass wir die schon jetzt hier in unserer Schwachheit und trotz täglicher Sünden, dass wir die hier schon dürfen verherrlichen und dann noch viel mehr in aller Ewigkeit. Das ist unser Rufen und unser Flehen zu dir und wir danken dir, dass wir in dieser Offenheit dürfen ankommen, wo der Petrus ist, Vater gerade und offen gewesen. Und du hast ihm gelobt über das und du hast ihn geliebt. Und so werden auch wir zu dir kommen und dir sagen, jawohl, ich liebe dich. Das soll auch unser Leben bezeugen und darin wollen wir gefunden werden. Das legen wir in deine Hand und erflehen von dir, dass du uns dort angeleitet hast. Amen.